Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Der Pokal ist gespielt und man kann es kaum glauben. Unsere Teams sind beide weitergekommen. Ach du liebe Güte. Müsste man mal gucken, ob das schon mal vorgekommen ist. Hier ist das Wettbrötchen vor dem ersten Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga der Saison 24-25. Hallo, liebe Freunde. Ihr hört es. Hadi, geht's wieder besser nach letzter Woche? Bist du erholt?
Salam aleikum. Ja, sehr. Geil.
Sehr gut, sehr gut.
Mir geht's richtig gut. Ich bin richtig gehypt. Ich hab richtig Bock am Nacken, alle.
Okay, dann freue ich mich gleich mit. Basti ist aber auch da. Hallo, Basti.
Gute und Grüße, liebe Wettfreunde.
Bist du genauso gehypt wie Hadi?
Ich bin nicht mehr so präventiv pessimistisch wie immer eigentlich. Also ich habe am Dienstag im Eintracht-Podcast plötzlich 3-1 für Eintracht in Dortmund getippt und habe mich selber darüber gewundert. Ich habe mir irgendwie einen Zwangsoptimismus verordnet, zusammen mit Stefan Reich, dass ich keinen Bock mehr habe, über mögliche Dinge, die noch schiefgehen können, nachzudenken. Wir werden schauen, wie lange das anhält. Das Braunschweig-Spiel hat mich auf jeden Fall erstmal bekräftigt. Und ich habe tatsächlich Bock, nach Dortmund zu fahren. Und ich fahre nicht mit dieser Einstellung, wie wir sonst immer nach Dortmund fahren, nach Dortmund. Normalerweise fährst du nach Dortmund und denkst, ja, muss man mitnehmen für den unwahrscheinlichen Fall, dass hier was geht, aber da passiert eh nichts und bla bla. Irgendwie fühle ich, dass da was gehen könnte. Ich habe irgendwie richtig
Bock. Hat das
was
mit Hugo Etikettet zu tun?
Auch, aber wahrscheinlich auch mit dieser Sommerverklärung, die man als Fan sowieso immer hat.
Oder mit denkst, Hugo Larsson.
Mit vielen Spielern. Bei der anderen hat man das Gefühl, es sind fast zu viele Spieler, auf die man sich freut. So, in den letzten Jahren sind ja sehr viele neue Spieler gekommen. Es sind ja auch unglaublich viele, die erst ein Jahr da sind. Und du hast in alle noch irgendwie gewisse Fantasien zu setzen.
Ja, gut.
Ich hab Bock, das ist ein geiler Kader, ehrlich gesagt. Also, Stand heute ist ja noch...
ich wollte es gerade sagen.
Abwarten, aber...
Es sind noch 10 Tage bis zum Schließen des Transferfensters, aber da
reden... Das ist auch so, ja. Das haben wir auch, glaube ich, letztes Jahr auch schon, also letzte Saison schon mal gesagt gehabt, das ist etwas, was halt einfach so extremst abfuckt, dass die diese Scheiße einfach nicht so switchen, dass lass doch einfach Freitag 18 Uhr Transferfenster schließen, Alter.
Ja, ich weiß halt nicht, wie das europäisch geregelt werden kann, aber warum es muss eine Lösung geben. Es muss eine Lösung geben, dass wenn Ligen anfangen, nicht mehr transferiert werden kann. Ich bin da.
Premier League läuft schon. Spanien läuft schon. Reicht doch, Lo, reicht. Für was machst du diese Vorbereitung?
Ich habe sogar das Gefühl, dass es dieses Jahr einigermaßen geht. Du hast im Endeffekt ein Bundesligaspiel und danach ist es zu. Und das heißt, beim ersten Heimspiel bei der Eintracht weißt du zumindest, welcher der Kader ist. Gefühlt war das letztes Jahr länger. Gefühlt waren es mehr Spiele, oder? Ich weiß es aber nicht genau. Es kann sein, dass das sich nur so anfühlt, aber...
Meine auch, dass es 2 oder 3 sogar gewesen wären letztes Jahr.
Ich kann es jetzt auch nicht... Es fühlt sich nur so an, auf jeden Fall. Deswegen freue ich mich aufs erste Heimspiel und weiß dann da, okay, das ist der Kader, weil am Ende ist es wirklich so, meine Einschätzung würde sich schon ändern, wenn die Mamouche abgeben und es kommt keiner, zum Beispiel. Oder wenn
denkst du wirklich, das passiert noch?
Ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass das passiert. Die einzige Sache, die mich dabei beschäftigt, ist, holen die dann jemand anders?
Also du gehst tatsächlich fest davon aus, dass Mamouche noch geht?
Ja, also bei Mamouche bin ich mir sicher, dass er geht, ehrlich gesagt. Ich habe halt dann da Angst, dass die wieder keinen Ersatz holen. Und am Ende könnte die Eintracht natürlich auch noch einen Bonustransfer tätigen, weil den ganzen Sommer gibt's ja Gerüchte über zentrale Mittelfeldspieler. Pascal Groß ist dann zu Dortmund gewechselt, aber die Eintracht hatte dieses Profil ja trotzdem noch irgendwie auf dem Schirm. Da könnte es eventuell noch eine Überraschung geben. Der Idealfall für mich wäre, wenn Mamouche geht, dass die dann halt einen Mamouche-Ersatz und einen Sechser holen. Und dann fände
ich den
Kader.
Hast du da einen speziellen im Sinn?
Nee, die speziellen, die ich im Sinn hatte, sind schon weg. Pepelu von Valencia ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Ich weiß es nicht. Es wäre auch so, wenn die Eintracht keinen Sechser holt, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, dann bricht alles auseinander. Es wäre natürlich aber noch so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Transfer, wo du sagen würdest, krass, okay, das ändert jetzt nochmal alles im Mittelfeld, aber ja, guck mal, das ist doch genau das. Ich habe jetzt schon wieder drei verschiedene Szenarien aufgezeichnet, die passieren können. Deswegen, ich bin froh, wenn das vorbei ist, aber aktuell mit dem Kader, der jetzt da in Braunschweig gespielt hat, kann die Eintracht schon was anrichten, tatsächlich, weil die Eintracht jetzt halt einfach, so einfach, wie sich das anhört, aber Axel, du hast dir das Gejammer jetzt ein, zwei Jahre angehört, Hardy auch, die Eintracht hat jetzt einfach zwei Stürmer. Die hat jetzt einfach zwei Mittelstürmer. Und das ist schon eine simple, aber eine wichtige Änderung, wie ich finde, die mich ein bisschen beruhigt. Gerade wenn ich mir das Matanovic-Tor anschaue, das ist ja halt einfach eine Oldschool-Standard-Halbfeldflanke Kopfballtor. Dankeschön. Das Tor kann jeder Regionalligist schießen, aber genau das will ich auch im Werkzeugkasten haben.
Jetzt muss ich mal blöd fragen, weil ich das nicht ganz verstehe. Was ist Stürmer? Was bedeutet das?
Mich ist ein Mittelstürmer, einer der Mittelstürmer.
Er braucht einen Carsten Janka.
Nee, aber was ist das eine Spielerposition oder was ist das, Stürmer?
Ich weiß ja, als Kölner weißt du es, glaube ich, nicht.
darum frag ich.
Axel. Geil.
Das muss ich dreimal erklären. Herzlichen Glückwunsch.
Axel, dir geht's richtig schlecht, gell? Scheiße. Hört euch die Folge von vor drei Wochen an.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sich so viel dran geändert hat. Ich hatte am Sonntag mal einen kurzen Nervous Breakdown beim Pokalspiel, weil ich mich so unglaublich über die Gegentore aufgeregt habe, dass wir in Sandhausen beim Drittligisten in der 96. Minute den Ausgleich kassieren. Das hat mich kurzfristig aus der Bahn geworfen. Da bin ich kurz dümmer geworden, als das passiert ist.
An dieser Stelle ganz kurz nochmal schöne Grüße an meinen.
Da hat sie gerade einen Aussetzer. Schöne Grüße an. Hallo?
Ja, hörst du mich noch?
Ja, dich höre ich noch.
Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich wäre rausgeflogen.
Jetzt ist der Hadi einfach weg.
Wild an meinem MacBook rumgespielt. Ist natürlich aber ein Cliffhanger. Wir wissen nicht, an wen er gedacht hat.
Ja, das stimmt.
Wie ist dein Köln-Gefühl? Ist auch noch zu früh, um das komplett abschließend zu beurteilen.
Ich hoffe, dass das so eine Situation ist wie der Knoten muss platzen, weißt du? Dass er vielleicht irgendwie, wenn der erste Ketchup aus der Flasche rauskommt, dass es dann läuft. Aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß es im Moment nicht. Die ersten Spiele haben mich etwas ratlos zurückgelassen, weil ich halt dieses Gefühl habe, du musst diese Mannschaften an die Wand spielen. Und das passiert vielleicht mal für eine Viertelstunde, für 20 Minuten, vielleicht auch mal für eine Halbzeit. Aber du bist so ineffektiv vor dem Tor, dass es mir halt wehtut. Dass ich halt denke, ach du liebe Güte, was hätte Miloje Novakovic für Tore geschossen?
Aber jetzt kannst du doch fühlen, was ich immer gesagt habe. Es geht nicht immer nur um nominelle Stürmer, sondern auch um Stürmer. Einer, der die Bälle halt reinklatscht. Und ich habe eigentlich gedacht, dass Köln ein, zwei hat, ehrlich gesagt. Habt ihr Stürmer und die sind halt schlecht oder habt ihr einfach auch den Typ nicht?
Ja, du kennst ja unsere Stürmer, du kennst ja.
Ja, aber ich kenne die vom Spielerprofil her nicht. Ich weiß nicht, ob das Mittelstürmer sind oder ob das hängende Spitzen sind. Also wie ist es da aufgestellt?
Die hängende Spitze wäre halt Waldschmidt und Uth. Uth ist verletzt, Waldschmidt läuft
genau,
rum.
Genau, weil das meine ich. Also Waldschmidt und Uth wären jetzt für mich keine Mittelstürmer.
Nee, sind sie auch nicht. Ja, wie gesagt, Uth ist wieder verletzt und Waldschmidt läuft rum wie Falschgeld. Keine Ahnung, was mit dem los ist. ob da irgendwas im Kopf nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und Mittelstürmer hast du ja vielleicht Damien Downs. Aber ist das wirklich ein Mittelstürmer? Lämperle ist auf jeden Fall keiner. Lämperle ist halt eher so ein Flügel, Hybridspieler. Und dann hast du halt mit Dietz und Tigges nominell zwei Mittelstürmer, die aber halt, ja, nicht in der zweiten Bundesliga spielen sollten.
Überlegt ihr das mal, dass die beiden mal euer Startsturm in der Bundesliga machen?
In der Bundesliga,
machen.
Ja, ja.
Also, weißt du, und jetzt reicht es nicht mal für die zweite Liga, das ist dann schon...
Das wussten wir aber vorher, dass es auch nicht für die zweite Liga reicht.
Im Nachhinein schon merkwürdig, ja. Dass die beiden mal zusammen aufgelaufen sind, tatsächlich.
Ja. Also, wenn du jetzt so ein, sagen wir mal, du hättest jetzt so ein, weiß ich nicht, von mir aus ein Modest oder ein Jon Córdoba, so ein Bullen da vorne drin stehen, der ein wirklicher Mittelstürmer ist, so ein Instinkt-Mittelstürmer, für den es aber in der ersten Liga vielleicht nicht mehr reicht, der aber in der zweiten Liga halt alles wegschießen würde. Dann hätten wir wahrscheinlich in den 3 Spielen 10 Tore geschossen. Oder 11. Bin ich relativ von überzeugt. Weil das die Chancen, halt, die da mittlerweile kreiert werden, weil halt der Gegner auf einem sehr viel niedrigeren Niveau spielt als letzte Saison, das ist halt absurd. Und was da vergeben wird an Chancen, das ist absurd. Und dass du aus diesen 3 Spielen gegen den HSV zu Hause, gegen Elversberg und gegen Sandhausen mit 2 Punkten in Anführungsstrichen rausgekommen bist, wenn man das Pokalspiel jetzt nach 90 Minuten werten würde. Das ist halt...
Das ist ehrlich gesagt was dich fast noch beruhigen kann. Wenn Chancen da sind, dann scheint jetzt...
Darum rede ich selbst davon, dass ich einen Nervous Breakdown hatte, dass ich so einen Overreaction Sunday hatte. Weißt du? Okay. Vielleicht habe ich das alles viel, viel schlechter gesehen, als es für die Zukunft ist. Aber ja, jetzt am Samstagabend nach eurem Topspiel spielen wir zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Und nach dem, was ich in der zweiten Halbzeit von Braunschweig gesehen habe,
sollte drin sein, ehrlich gesagt.
Ist das auf jeden Fall kein unbesteigbarer Berg, den wir da vor uns haben.
Oder Köln spielt Aufbaugegner. Und braucht
vielleicht aber ganz gut für Köln, um die Saison zu kommen.
Ja, also ein klarer Sieg wäre halt echt schön. So ein 2-3-0, das würde mir wirklich ein bisschen, es würde mich ein bisschen beruhigen.
Spielt ihr zu Hause?
Ja, wir spielen zu Hause.
Ja, eigentlich da sind wir wieder beim Thema, da darf eigentlich nichts passieren.
Nee, genau. Vor allen Dingen, weil dann hast du, und ich glaube, diese Dynamik kann ich mittlerweile einschätzen, ich glaube, dann hast du schon sehr, sehr viel Druck hier in Köln. Ist dann halt auch nicht gut für Struber, ne? Struber oder Struber, wie heißt unser neuer Trainer? Muss ich mich auch erst dran gewöhnen.
An den neuen Trainer einfach.
Ja.
Der neue Trainer.
Aber ja, schauen wir mal. Aber genug über die zweite Liga. Da werden wir im Laufe der Saison noch häufiger darauf zu sprechen kommen, weil da vielleicht ab und an mal die besseren Spiele laufen, jedenfalls aus Fansicht. Lass mal zur ersten Liga zurückkommen, die ja dann den ersten Spieltag jetzt vor der Brust hat. Ihr spielt zu Hause, auswärts in Dortmund. Für so eine Early Prediction, was ihr von der Saison erwartet, ist es wahrscheinlich auch noch zu früh, oder?
Ja, komplett. Das ist ja, wie gesagt, im Endeffekt durch das Transferfenster auch nicht seriös zu beantworten, weil letztes Jahr haben wir es ja gesehen, das kann sich ja mit einem Transfer schon in eine schlechtere Richtung drehen, aber mit einem positiven Transfer halt auch eine bessere, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie noch positiv, ignoriere da vielleicht aber auch viel, was in der vergangenen Saison nicht funktioniert hat. Aber am Ende finde ich das einen sehr spannenden Kader. So, ich hab Bock auf die Saison. Ich hab Bock auf diese Spieler. Da sind viele, viele Spieler dabei, die Potenzial haben. Und wenn die PS auf die Straße kommen, kann das eine geile Saison werden.
Oh, das wird, ja. Geh ich voll mit. Geh ich voll mit.
Und sonst so, die Bundesliga?
Ich kann man ganz kurz nochmal Tribut zollen, Manuel Neuer. Kann man das nochmal kurz
über den Raum werfen? Er ist ja nur aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.
Ist er
nicht gestorben.
Ja, ist halt, keine Ahnung. Fand ich schon, war schon eine Nachricht, die ich mir auf jeden Fall durchgelesen habe.
Okay. Neuer, berührt mich tatsächlich gar nicht, dass Manuel Neuer nicht mehr Nationaltorhüter wird.
Krasser deutscher Nationaltorhüter.
Ja. Ja. Wahrscheinlich. Aber Toni Schumacher war auch nicht schlecht.
Trotzdem war Manuel Neuer 10-mal besser.
Ja, gut. Andere Zeiten. Aber nee, ja, ist in Ordnung. Nein, aber von der Bundesliga, Hadi, gibt's noch irgendwelche Teams, wo du sagst, oh, da müssen wir dieses Jahr aber mal ein Auge drauf halten?
Tatsächlich ist es diese Saison so, ich meine, ihr habt ja schon letzte und vorletzte Saison das ja auch schon so leicht angesprochen gehabt, dass die Bundesliga halt so, ja, von den Mannschaften her halt einfach nicht mehr so interessant ist. Und ich glaube, dieses Jahr ist es halt auch wirklich so, dass ich das auch selber zu 100% auch nochmal sage, weil wenn ich die zweite Liga mit den Mannschaften vergleiche mit der Bundesliga, das ist halt das, was mich ein bisschen traurig macht. Aber ansonsten, ich bin gespannt, wie Stuttgart sich hält. Ich bin gespannt, ob die Bayern wieder, sage ich mal, zu alter Bayern-Duselstärke finden. Und ja, sag wie jedes Jahr vor jedem ersten Spieltag, die Eintracht wird Meister.
Ich bin tatsächlich auch auf Stuttgart gespannt. Das ist auf jeden Fall von der Spielweise her ein Team, was mir halt Spaß macht, ne? Und wo ich dann halt sagen kann, das kann ich gutieren. Ich bin tatsächlich auf die Aufsteiger gespannt, wie Kiel und St. Pauli sich in dieser Liga irgendwie versuchen zu halten. Da sehe ich noch nicht, wie das gehen soll.
Das hat man über Heidenheim ja letzte Saison
ja, auch gesagt. Ja, natürlich, klar, aber ich sehe es
halt. Die sollten sich Heidenheim als, um es so plump es klingt, aber die sollten sich Heidenheim wirklich als Vorbild nehmen. Weil die haben eine geile Saison für deren Verhältnisse gespielt. Am Ende des Tages sind die in die Conference League ja nochmal reingerutscht. So. Das ist halt auch komplett irre.
Ja, die spielen nächste Woche Donnerstag Qualifikation gegen ja. Hecken, BK Hecken aus Schweden. Wahnsinn. Die Heidenheimer. Wann werden eigentlich eure Champions League Gegner ausgelost?
Am
30.8.
Also die Champions League Gegner werden erst in der nächsten Saison ausgelost bei uns.
Ach ja, stimmt. Die Euro League.
Euro League Gegner. Ja.
Siehste, bringt mich völlig durcheinander, wenn ich mit Frankfurt dann spreche. Ich weiß ja nie, in welchem Europapokal ihr spielt.
Ja, siehst du mal. Ja, das ist an dem Tag, wo auch das Transferfenster schließt. Es wird ein voller Tag für Frankfurt-Fans tatsächlich.
Okay.
Na gut. Aber keiner weiß genau, wie der weitere Ablauf dann ist durch diesen neuen Modus, wann wir wissen, wo wir hinfahren. Ich bin selber sehr gespannt, wann klar ist, wo man spielt. Weil du hast ja irgendwie dann 8 Gegner und gegen 4 spielst du daheim, gegen 4 spielst du auswärts.
Ja, du hast
wird Gegner, auf jeden Fall eine interessante Zeit.
Du hast 8 Gegner?
Ja.
Also es sind, okay. Ah, okay.
Du hast 8 Spiele, 4 zu Hause, 4 auswärts, aber immer gegen verschiedene.
Okay.
Ja. Oh, das wird geil. Das ist schon geil.
Das ist interessant, da kann halt viel passieren, dass du einen richtig geilen Gegner kriegst, wo du denkst, geil, lass uns zu Manchester United fahren, dann spielst du gegen die zu Hause. Was auch geil ist, aber da wird es auf jeden Fall nochmal interessant werden. Ansonsten Bundesliga allgemein, muss ich sagen, zwiegespalten. Ich habe beide Sonderhefte mir so ein bisschen durchgelesen. Da gibt's schon die ein oder andere interessante Story. Wird Leverkusen weitermachen, Bayern, Stuttgart, die Eintracht? Was macht Dortmund? Also du hast schon Stories, aber du hast halt auch viele Non-Stories tatsächlich.
Ja.
Aber
viel,
gut.
Viel.
Ich bin halt auch ein bisschen müde, weil wir machen jetzt seit 9 Jahren 93. Der Podcast hat deswegen angefangen. Ich weiß nicht, weißt du, das ist wie so ein, was soll man da noch sagen? Es ist, wie es ist. Man kann ab und zu darauf hinweisen. Was mich am meisten umtreibt gerade, wo ich wieder ein bisschen Emotionen spüre, sind diese Fangeschichten in Hoffenheim und Leipzig. Also, das, ich kann das gar nicht fassen. Fangruppen in Hoffenheim. Ganz, ganz kurz, man muss sich das nur vor Augen führen. Fangruppen in Hoffenheim. Alleine Mehrzahl. Fangruppen in Hoffenheim.
Zwei.
Haben um genau einen Stimmungsboykott. Die haben einen Stimmungsboykott bekannt gegeben.
Ja.
Da, ganz ehrlich, da muss ich wirklich ganz klar sagen, da fällt mir wirklich nichts zu ein. Da fällt mir, weil ich denke, das muss versteckte Kamera sein. In ja, was für einer Simulation wir gerade leben, was bei Leipzig und Hoffenheim für einen Krieg mit den Fans stattfindet, wo ich, da schalte ich tatsächlich ab und ich weiß, keine Ahnung, ich weiß
wirklich. Ich finde das auch Satirepotenzial auf jeden Fall.
Vor allem hieß es nicht, dass man mit einem Spielabbruch rechnen muss?
Na, ja, dass sie haben in ihrem Statement gesagt, dass sie sich Maßnahmen überlegen, das Spiel zu stören und wenn es zu einem Spielabbruch kommt, dann wäre es halt so.
Ja.
Wir haben da bei 93 drüber gesprochen, Hadi. Ich sag's dir jetzt auch nochmal, wie unfassbar lustig wäre das, wenn das Spiel abgebrochen wird, weil die Hoffenheim-Fans Dietmar Hopp beleidigen. Durchgehend. wäre das wenn der Drei-Stufen-Plan der DFL greift und die Heimfans das schuld sind.
Weil die Fadenkreuzbanner.
Wie fantastisch wäre das denn?
Und die Hoffenheimer Verantwortlichen dann mit den Verantwortlichen von Holstein Kiel im Regen auf dem Platz stehen, Alter.
Und mit den Armen wedeln und sagen, beruhigt euch.
Kopfschütteln.
Beruhigt euch. Und wie der Kieler Präsident Dietmar Hopp in Arm hält und sagt, Dietmar, das hast du nicht verdient.
Genau so, genau diese Bilder will ich reproduziert sehen.
Geil. Ist Karl-Heinz Rummenigge zufällig eingeladen?
Eigentlich müssten die Karl-Heinz Rummenigge zu Emotional Support Animal, müssten die den dahin schicken.
Ey, das ist, weißt du, das ist
ich halt mein, echt...
Ja, aber guck mal, ganz ehrlich.
Ihr kriegt ja am zweiten Spieltag dafür dann schon direkt mit, wenn ihr einen leeren Gästeblock zu Hause
wie
habt.
Wie lustig das doch wäre, wenn die bei uns einen Spielabbruch wirklich...
Oh, man weiß, da weiß man wirklich nicht, was man dazu sagen soll. Man hatte ja kurz irgendwie die Hoffnung, dass die TSG Hoffenheim ja wirklich jetzt langsam am Ersticken ist. Aber dann holen die halt Loschek für 17 Millionen Euro.
Völlig ohne, ja.
Ja, gut. Wie lustig wäre es, wenn die anderen Mannschaft plötzlich Dietmar Hopp anfeuern und die eigenen Fans ihn beleidigen.
Ja, so weit wird's nicht kommen.
Nein, natürlich nicht.
Aber es ist schon auf jeden Fall, ja, das ist schon sehr merkwürdig. Auch wie das öffentlich begleitet wird. Dass da, keine Ahnung, das wird ja ganz normal begleitet. Wie, also das sind ganz normale Artikel, wie als wäre das in Stuttgart.
Ja.
Bruder, jetzt mal ganz im Ernst, ne?
Freunde der Sonne, Entschuldigung, was?
Nein, wirklich, jetzt mal ganz im Ernst. Wie respektlos muss man sein, dass man so eine gottverdammt falsche Wahrnehmung von sich selbst hat und mit einem Stimmungsboykott droht. Morok, bei euch ist seit Jahren Stimmungsboykott. Bruder, euer Platzwart ist lauter als eure Kurve. Jetzt mal bei aller Liebe. Und dass ihr das so publik macht und dass ihr das lostretet. Die ganze Nation redet darüber, aber ich glaube, das verstehen die nicht. Die pushen sich ja noch, indem die sagen, ja, wir haben es geschafft, jeder redet über uns. Nein, Mann, Digga, jeder macht sich lustig über euch. So. Und das ist halt wirklich so. Wie respektlos sind diese sogenannten Fangruppierungen, die sich wirklich in Sphären abgeben, in denen die in 100 Jahren, okay, vielleicht in 50 oder in 80 Jahren erst auch nur ansatzweise ein bisschen mitreden können, dass sie dort einen Stimmungsboykott anzetteln wollen oder irgendetwas anprangern, was sie von den Großen dieser Fußballgeschichte abgucken. Und das finde ich einfach respektlos, weißt du? Digga, mach deinen Scheiß, alles klar, du darfst hier am Tisch sitzen, du darfst mitreden, es ist alles in Ordnung, aber fuck die Menschheit nicht ab und komm jetzt nicht mit irgendwelchen Lappalien und von wegen, wir machen jetzt einen Stimmungsboykott und spielen jetzt mit.
Ich bin auch gespannt, was für Bilder das produziert tatsächlich, weil das ist wirklich so, dass das einen sprachlos zurücklässt. Dass die sich selbst, guck mal, Hoffenheim, die wurden ja jetzt in den letzten zwei Jahren schon, also der Hoffenheim-Fan an sich wurde in den letzten zwei Jahren schon unglaublich gedemütigt. Also dieser neue Sport zu sagen, wir kaufen euer Stadion leer und machen da regelmäßig eigene Heimspiele draus.
Wenn sogar die Leverkusener das sagen, dann wird's halt kritisch.
Dann ist, das ist ja schon erniedrigend genug eigentlich für Hoffenheim-Fans. Und sich jetzt hinzustellen, zu sagen, wir machen jetzt, dann werdet ihr keine Choreografien mehr sehen, keinen Support und bla, bla, bla. Ich weiß nicht, was ich da drauf antworte, was man dazu sagen soll.
Ich glaube, man muss es sehen.
Mal beobachtet.
Ja, ich werde mir dieses Spiel auch angucken.
Ich muss dieses Spiel gucken.
Ja, stimmt, das habe ich auch mitgekriegt. Du musst dieses Spiel dir angucken. Aber ist es wirklich...
Aber wir kriegen jetzt bei 93 kriegen wir jetzt Hausaufgaben.
Ich werde es mir nicht angucken. So viel kann ich sagen. Ich hoffe, ich sitze dann irgendwo im Trockenen am Meer und werde sicherlich keinen Gedanken an Hoffenheim gegen Kiel verschwenden. Bis dann die erste WhatsApp reinkommt. Hast du das gesehen? Wo, was da abgeht?
Da fehlt's halt einfach wirklich, das ist wirklich ohne Scheiß, wie Basti schon sagt. Man weiß eigentlich nicht, was man dazu sagen soll. Ich glaube, selbst die eigenen Verantwortlichen in Hoffenheim müssen darüber schmunzeln, was die da für ein Schreiben, glaube ich, reingekriegt haben. So.
Ja, und Leipzig hat ja auch durchgegriffen. Ne? Leipzig hat Dauerkarten eingezogen. No-Show-Dauerkarten. 3.500. 3.500 sind eingezogen worden. Dazu gibt's Betretungsverbote für Mitglieder der aktiven Fanszene von Rasenballsport Leipzig. Unter anderem ist ein Trommler mit Stadionverbot belegt worden.
Der Arme, ja.
Und Leute, die auf irgendeiner Brücke Pyroshow gemacht haben, also nicht mal im Stadion, sondern auf einer Brücke, was das Vereinsjubiläum feiern sollte. Und da hat Rasenball...
Ich fass nicht, dass das passiert.
Ja. Ja.
Das ist unverschämt, Digga. Das ist wirklich... auf der Straße sagt man, dass die Eltern versagt haben bei der Erziehung.
Ja,
ich weiß auch nicht, was man...
Hab ein bisschen Respekt davor, was andere Leute über Jahre lang, ihr Leben lang aufgebaut haben. Ey, ich will nicht auch irgendeine Apostel loslassen oder so. Aber, Digga, so, mein Sohn, der ist 10 Jahre alt und lacht darüber.
Weil, ja, wir werden es beobachten, die Entwicklung. Ganz ehrlich, für mich ist das so im Moment mit die lustigste Entwicklung im deutschen Fußball. Das ist was, wo ich halt gerne neue Nachrichten zu lese.
Meint ihr so andere Fangruppierungen aus anderen Ländern? Meint ihr sowas sickert bei denen durch?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Die Kurva Nord hört dann auf einmal, habt ihr gehört? In Hoffenheim, die machen einen Stimmungsboykott.
Ich weiß halt nicht. Ich glaube, dass wir als die, ich sag mal, traditionsbehafteten Fans im Ausland eher mit Irritation gesehen werden oft, weil die es halt gar nicht mehr kennen, weil die halt diese Fankultur gar nicht mehr haben, ob es jetzt in Italien ist, ob es in England ist, ob es in Spanien ist, ob es in Frankreich ist. Auch in der Türkei gibt's es nicht mehr so, weil du halt nicht mehr die Auswärtsfans hast, so wie früher. Ich weiß nicht, ob sich im Ausland über Hoffenheim, Leverkusen, Leipzig oder Wolfsburg lustig gemacht wird, weil für die ist es halt normal.
Ja, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht.
Beobachten. Ich werde ja, wie gesagt, ich werde für diese Sendung und für 93 werde ich dieses Spiel 90 Minuten verfolgen und berichten, was auf und neben dem Platz passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, für mich fühlt sich das jetzt wie, als wenn ich von meinem Arbeitgeber auf einen Arbeitsauftrag geschickt werde. Werde das mit dementsprechender Seriosität tun noch.
Sehr gut.
Ich bin euer Reporter. Sehe es einfach als Scout.
Sehe es als Scout-Job.
Ja, wenn die Eintracht sonntags gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich sogar hingefahren.
Okay, belassen wir es dabei. Lass uns mal wieder zum Sportlichen zurückkommen, denn nicht nur die Bundesliga ist aus der Sommerpause zurückgekommen, sondern auch Peter Neururer, weil Peter Neururer war im Urlaub und ist jetzt aber wieder da und hat gesagt, lasst mich mal ein bisschen was zu den Meisterschaftsfavoriten sagen. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und deswegen hören wir uns mal ein paar Minuten an, wie Peter Neururer die Saison der Meisterschaftsfavoriten mit einer Early Prediction versieht.
Bayer Leverkusen als Meister startet ja noch nie da gewesen, in dieser Saison einen Titel zu verteidigen. Diesen Anspruch dürfen sie haben. Sie haben sich nochmal verstärkt. Alle Leute sind geblieben, die im letzten Jahr für diese wahnsinnige Überraschung eigentlich gesorgt haben, dass sie Fußball spielen konnten, wussten wir immer, aber dass sie so eine Liga dominieren, damit war nicht zu rechnen. Diese gleiche Dominanz werden sie in diesem Jahr mit Sicherheit nicht haben, aber ich traue den Leverkusen mit Sicherheit zu, diesen Titel zu verteidigen, weil sie auf einem Flow sind und einer Art und Weise Fußball praktizieren, wie eigentlich in Deutschland schon lange nicht mehr so gesehen. Wer ist der große Jäger? Ja, Bayern München wird immer sofort genannt, klar, nur ich persönlich sage, warten wir mal ab, was mit Bayern München ist, denn die Transferperiode, die ja irgendwann mal endet, wird dann letztendlich auch eine Auskunft geben. Wie sieht der Kader aus? Qualitativ mit Sicherheit hervorragend, brauchen wir nicht um mal zu reden, aber wie viele Störfaktoren sind noch da? Die ewigen Diskussionen um Spieler, die zu gehen haben, die eigentlich noch gehen müssten, aber noch Vertrag haben und so weiter, sind mit Sicherheit nicht nützlich. Warten wir es ab, was da passiert. Bayern München, Topmannschaft sowieso. Borussia Dortmund, genau das Gleiche. Sie sind der große Jäger, eigentlich selbst auch geformuliert. Der große Jäger von Bayer Leverkusen. Denn die Dortmunder haben zwar Füllkrug abgegeben, allerdings muss man sagen, mit Gyrassi und auch mit Bayer zwei offensiv überragende Spieler geholt. Also da muss es eigentlich irgendwo passen. Im hinteren Bereich bin ich mal gespannt, ob Anton in der Lage ist, Hummels zu ersetzen, aber die Gesamtstruktur der Mannschaft, auch im Kern der Mannschaft, sprich mit einem Spielgestalter, nennen wir ihn mal Spielgestalter, wie groß, hat man sich mit Sicherheit verstärkt und wird eine Saison spielen, ja, weit weg von den Ansprüchen, die man im letzten Jahr nicht hat realisieren können. Also Bayern bzw. Bayer-Jäger Nummer 3. Das gleiche in ähnlicher Form traue ich den Leipzigern zu. Die Leipziger haben Xavi halten können. Es war eine lange, lange Diskussion, ob er bleibt, ob der geht oder nicht. Olmo den Verein verlassen, das ist natürlich traurig, nur hat man viel, viel Geld für bekommen. Ich glaube, die Ansprüche, die die Leipziger immer wieder hatten, ganz oben mit dabei zu sein, werden sie dieses Jahr auch erfüllen. Das Gleiche, obwohl eine kleine Fragezeichen dabei sind, aber wir wissen ja, dass sie es können, beziehe ich auf den VfB Stuttgart. Jetzt reden wir mal von der gesamten Spitzengruppe, die eigentlich in der Lage wären oder sind, deutscher Meister zu werden, weil Bayern München sich ja einiges relativiert hat. Und es sieht so aus, dass Bayer Leverkusen, klar, der Favorit ist als Ex-Meister, sollten sie auch sein, aber der VfB Stuttgart hat in jedem Jahr Leistungsträger abgegeben. Das Gleiche auch in diesem Jahr. Aber der VfB Stuttgart, vor allen Dingen unter Hoeneß, war immer wieder imstande, diese Dinge zu kompensieren und daraus irgendwelche Kräfte herauszufordern. Von daher, die Stuttgarter werden oben mit dabei bleiben. Das sind 5 Mannschaften, die durchaus berechtigte Chancen haben, ja, nicht nur die Champions League Plätze zu besetzen, sondern Deutschland auch außerhalb der Bundesliga, sprich in der Champions League selber, wirklich gut zu vertreten.
Da schauen wir mal. Vielen, vielen Dank, lieber Peter, für das erste Statement zur neuen Saison. Wir werden ihn in dieser Saison natürlich wieder regelmäßig hier im Programm haben. Und nachdem er jetzt seine Prediction abgegeben hat, oder beziehungsweise als ich das zum ersten Mal gehört habe, was er geschickt hat, bin ich auf wettfreunde.net gegangen und habe mal geschaut, wie denn so die Saisonquoten aussehen, also so die Meisterquoten, die man ja jetzt schon so ein bisschen hat. Was denken die Bookies? Und ich spiele jetzt ein kurzes Spiel mit euch und frage euch, wer sind die Top 3 Favoriten laut den Bookies und was glaubt ihr, wie hoch ist so die durchschnittliche Quote? Wer ist Platz 1?
Bayern.
Bayern.
Quote? Also es stimmt und ich weiß nicht warum. 2,50?
Ich kann es gar nicht einschätzen. Auch würde ich so sagen.
Also ich kann euch ja eine Benchmark geben. Die Eintracht hat eine 80er-Quote.
Die wird doch genommen.
Ja, ist ja okay. Hadi sagt 2,50. Was sagst du, Basti?
Ich sag auch 2,20.
Nee, es ist 1,50 auf die Bayern.
Krass.
Das finde ich, würde ich im Leben nicht gehen. Wirklich nicht.
Würdest, aber okay, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ne? Wenn du da jetzt Summe X draufsetzt, ne? Kann eine 1,50er Quote am Ende auch schmecken.
Ja, kann es, aber erstens bin ich
aber
nicht
von... Aber dann ist das Kapital schon sehr lange gebunden, muss man sagen.
Safe, 100%.
Wenn ich jetzt 1 Million da reinlege und dann 500, ja. Ich hätte sie ein bisschen höher erwartet.
Ich ehrlich gesagt auch. Ich hätte sie noch nicht mal auf 1 gesetzt, ehrlich gesagt. Wen glaubt ihr, haben die Bookies auf 2 gesetzt?
Ich sag Leverkusen.
Ja, stimmt auch. Ja. Mit wie viel?
Was hatte Bayern?
1,5 hatte Bayern.
Dann können die ja hier schon über 3 gehen. Ich sag über 3.
Ich sag auch über 3. Ich tippe sogar auf eine 3,50er Quote.
Ja, ist so. 3,6 ist der Durchschnitt.
Okay.
Und auf Platz 3?
Ich glaube, Platz 3 streiten sich Dortmund und Leipzig.
Ich würde... ich selber würde sagen Leipzig, aber ich glaube, die Buchmacher nehmen Dortmund.
Ja, glaube ich auch.
Also die Buchmacher haben auch Dortmund genommen. Was glaubt ihr da?
Ich glaube, da ist dann auf jeden Fall so eine zwischen 7 und 8.
Ich würd fast schon sagen 10, weil...
Ja, es ist 9,5.
Ja, das
ist die Siegquote so im Durchschnitt. Dahinter Leipzig 13 und dann kommt Stuttgart mit 35.
Krass.
Ja.
Und danach?
Die Eintracht mit 80.
Okay, guck mal, und genau das ist der Punkt, warum ich sage, dass wir Meister werden können. Warum sind wir unter den Top 6 bei den Buchmachern drin? Irgendwas ist da faul. Wir nehmen die 80er-Quote.
Wer kommt denn nach der Eintracht?
Borussia Mönchengladbach.
Krass.
175.
Aber Gladbach ist quasi nach der Eintracht der Verein, den die da oben sehen.
Ja, Gladbach-Wolfsburg haben beide 175er-Quoten, also 7 und 8. Das wäre der Kampf um die Conference League. Und dann haben wir Freiburg 200, Hoffenheim 250, Bremen auch, Mainz auch, also die haben beide 250. Und dann geht's in den Abstieg rein. Union ist noch eher Meister, 2,75. Und dann geht's in den Abstieg. Augsburg, Bochum haben 400 ungefähr. Heidenheim und St. Pauli 500 und Holstein Kiel 800. Also die sehen St. Pauli und den Rest deutlich nochmal vor Holstein Kiel.
Schon krass. Also
beißt euch nicht in den Arsch wegen dieser 80er-Quote.
Das Problem ist, jetzt muss es ja gespielt werden.
Jetzt 100%.
Das ist es ja, sonst kann man 100%. Irgendwie rechtfertigen.
Ich sag's euch. Rechnet euch das einfach nur aus. 1 Euro ergibt 8 Euro. Summe X ergibt Summe X. Nach der Saison.
1 Euro ergibt 80 bei einer 80er-Quote.
Ja, meine ich doch.
Ja. Nur falls hier Leute zuhören, die nicht so
ja,
firm
Axel.
In den Sportwerten sind.
So, nein. Deswegen sage ich, beißt euch nicht in den Arsch.
Ja.
Ich bin jetzt irgendwie aufgeregt, Alter.
Nein, hey, guck mal jetzt mal. Ja, mein Gott. Also ich gebe Brief und Siegel, ich spiele es noch vor Bundesliga-Start an, weil die Quote wird spätestens am 6. Spieltag radikal sinken.
Alles klar. Gut, also für solche Informationen und für Statistiken oder zum Beispiel für die besten Quoten, wer wird Torschützenkönig? Auch ein paar interessante Quoten dabei. Sollte wettfreunde.net euer erster Anlaufpunkt sein, und wenn ihr da seid, solltet ihr es direkt bookmarken. Und das gleiche auch mit dem YouTube-Kanal von unseren Freunden von wettfreunde.net machen, denn dort gibt's jeden Tag neuen Content, und jetzt, wo die Bundesliga wieder anfängt, natürlich auch wieder so ein paar zwischengestreute Tipps zum Wochenende von uns, die werden auch wieder kommen. Also auch auf YouTube wettfreunde.net abonnieren und die Glocke aktivieren. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Tipps rein, oder?
Let's go.
Es tut mir sehr leid, es war ein bisschen laut. Sorry.
Alles gut.
Alles gut.
Dann an euch da draußen, denen euch jetzt die Kopfhörer weggeflogen seid. Es tut mir sehr leid. Ist passiert. Wir haben uns natürlich wieder für ein Spiel der Woche entschieden, für einen Tipp der Woche. Und Basti, wo sind wir gelandet?
Ich kann es gar nicht aussprechen, weil ich hatte mir vor ein paar Monaten extra in den Kalender geschrieben, für diese heutige Sendung habe ich reingeschrieben, dass wir nicht über Augsburg sprechen wollen. Und wir machen es schon in der allerersten Sendung.
Es ist, ja.
Aber ganz ehrlich, am Ende ist die Bundesliga so schwach, selbst wenn wir nicht über Augsburg gesprochen hätten und die abgekackt wären, hätte es wahrscheinlich noch gereicht, um in der Bundesliga zu bleiben. Deswegen brechen wir das jetzt schon am ersten Spieltag, hat lange angehalten. Ja, und wir sagen, dass die sogar ihr erstes Spiel gleich gewinnen, Augsburg, zu Hause gegen Bremen. Davon habt ihr beide mich dann in der Redaktionskonferenz überzeugen können.
Ja, zu Recht. Ich habe null Vertrauen in Werder Bremen. Und wenn ich mir anschaue, wie das so quer durch die Bookie-Landschaft geht, dann ist Augsburg hier auch eigentlich schon recht deutlicher Favorit. Wir reden
ja, ich wollte gerade sagen, die Quote ist auch.
Ja, genau. Wir reden hier ungefähr von einer 2,20er Quote. Und ja, ich bin mal gespannt, was Jes Torup mit Augsburg dieses Jahr leisten kann. Für mich ist es halt Heimspiel gegen eine schwache Bundesliga-Mannschaft, weil ich halte Bremen tatsächlich einfach nicht für stark. Und da ist es, ja, das war im Vergleich oder in Verbindung mit der Quote, die über zwei ist, denke ich, dass das ein sehr guter Einstiegsschein für die neue Saison ist. Ja, Adi, was sagst du?
Fühlt man auch.
Finde ich, wie gesagt, gehe ich auch voll mit. Augsburg hat sich auch, finde ich, aufgrund des Abgangs von Demirovic nicht zu sehr geschwächt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie dieser Demirovic-Ausfall bei denen irgendwie, ja, die haben mit Marius Wolf, haben den erfahrenen, guten Mann tatsächlich. Ich bin auch da ein bisschen überrascht gewesen, dass sie den überhaupt gekriegt haben. Weil ich glaube, der Markt für Marius Wolf war eigentlich noch viel größer. Aber muss man echt sagen, starker Transfer von denen. Dann haben sie einen Stürmer aus Frankreich geholt, der von Saint-Étienne ausgeliehen war letzte Saison und ich glaube 12, 13 Tore in Frankreich geschossen hat. Plus, ja, der Trainer hat ja in der letzten Saison, also die letzten Spiele, die haben ja einen relativ guten Lauf gehabt eine Zeit lang, und ich glaube, jetzt hat er eine ganze Vorbereitung gehabt, nachdem er ja für Enrico Maaßen übernommen hat. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Augsburg da auch, wie gesagt, auch wenn die Buchmacher diese sogenannte Quote da mit reindrücken, ja, das kann auf jeden Fall passieren.
Also, unser Tipp für den ersten Spieltag der neuen Fußball-Bundesliga ist, der FC Augsburg gewinnt gegen Werder Bremen zu Hause Samstag 15.30 Uhr. Quote ungefähr 2 bis 2,3. Schaut auch hier bei wettfreunde.net nach. Dort kommt ihr auf die für euch interessantesten Links. Und damit schauen wir mal, was sich in der Küche tut diese Woche. Wir haben natürlich ein Tagesgericht für euch und sollte es eine Quersumme der oder eine Quermenge der Hörer geben, die auch 93 hören, dann kennt ihr ihn. Es ist nämlich Enzo, der uns live in der Sendung am Montag seinen Tipp zu Freiburg gegen den VfB Stuttgart eingesprochen hat. Und für alle, die es nicht gehört haben, hier nochmal Enzo.
Hallöchen, hier ist der Enzo von 93. Hallo, liebe Sättbrötchen. Am Wochenende spielt ja Freiburg gegen Stuttgart. Mein VfB, mein Vizemeister, hat sich gut verstärkt, hat ein paar Abgänge gehabt, aber ansonsten haben wir uns sehr gut aufgestellt. Ich glaube, dass Hoeneß weiterhin weiß, wie er die Mannschaft ansprechen soll, und ich sehe bei Freiburg keine Veränderung. Deswegen glaube ich, oder was heißt glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Freiburg hier verlieren wird und der VfB mit 2-0 gewinnen wird. Bis dahin.
Bis dahin.
Bis dahin, liebe
Bis
Grüße.
Dahin.
Geh dir mit.
Grüße.
Nee. Ich,
naja, keine Ahnung.
Nein, Mann.
So erste Spieltag hat auch wieder so Freak-Ergebnisse drin. So, ich kann mir auch vorstellen, dass Freiburg das Spiel 2-0 gewinnt, ehrlich gesagt.
Ja, safe. Freiburg spielt zu Hause. Erstes Spiel unter dem neuen Trainer, wie heißt der Bruder? Schuster?
Julian Schuster.
Und Freiburg ist, glaube ich, letzte Saison, ich glaube, die haben was gut zu machen, ein bisschen in manchen Situationen. Und der VfB wird das nicht halten können. Schöne Grüße an Enzo. Aber der VfB wird das von letzter Saison, die haben 11 Stürmer.
Ja, ich
heißt, auf der Bank, auf der selbst im Training ist dort schon Streit. Wieso kriegt der ein Leibchen und ich nicht?
Ich weiß es nicht. Ich bin im Moment so in der Phase, wo ich glaube, dass Sebastian Hoeneß ein echt guter Trainer ist und dass er das hinkriegt. Müssen wir mal gucken.
Irgendwann ist halt einfach dieses Thema mit guter, er ist ein verdammt guter Trainer, safe. Und ich glaube auch, dass er nach dem VfB auch eine super Station weiter betreuen darf oder auch betreuen wird. Aber was ich einfach nicht, es gibt doch jede Saison in einer Liga gibt es immer diese Überraschungsmannschaft. Das war dieses Mal der VfB und reicht.
Ja, wir werden es sehen. Ja. Trotzdem, wir sind ja große Demokraten, notieren wir hier in unser kleines schwarzes Buch, dass unser Gastkoch getippt hat, dass der VfB Stuttgart beim SC Freiburg gewinnen wird. Und mit unserem Gastkoch sind auch die Bookies der Meinung, dass der VfB hier der Favorit ist. Zwischen 1,8 und 2,1 bewegen sich halt hier die Quoten. Freiburg deutlich über 3.
Es wird halt das gegessen, was auf den Tisch kommt.
So ist es. Und naja, gut, solange man einen Tisch hat, ist ja alles gut. Wenn man auf der Straße rummarodiert, sieht's vielleicht schon gar nicht mehr so gut aus. Wir gehen mal auf die Straße.
Morgens halb 10 in Deutschland.
Hör mal zu, Bitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Topquote. Fünferquote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin, Pitschko Jedna.
Machen wir. Was hast du uns mitgebracht, Hadi?
Salam Aleikum, Street. Jawohl. Ich könnte es jetzt natürlich wieder, ne, ihr wisst Bescheid. Aber ich sage, weil die Quote noch so hoch ist, sage ich, dass die Eintracht in Dortmund mit über 2,5 Toren, also in dem Spiel fallen über 2,5 Tore und die Eintracht gewinnt, das ist eine lockere 6,20er Quote, beläuft sich zwischen 6 und 6,20. Das könnt ihr bei den Brüdern von den Wettfreunden, könnt ihr das nochmal checken. Und bin guter Dinge wie vor jedem Spieltag und sage, dass die Eintracht auf jeden Fall nach dem Spiel in Braunschweig, nachdem man den Kader hat, und ich hoffe natürlich auch, dass das so bleibt mit dem Kader, gehe ich von einem Sieg der Eintracht in Dortmund aus und sage, dass in dem Spiel mehr als 2,5 Tore fallen. Das ist mein Straßenschein.
Aber und Mario Götze muss keins dieser Tore schießen.
Ich wollte es gerade sagen, Brüders und Schwestern, ihr wisst Bescheid. Ich erinnere nur, Basti, falls du dich erinnerst, an meinen Schein von letzter Saison in Dortmund. Erinnert ihr euch dran?
Ich
Wer hat
nicht.
Dort getroffen? Ja. Wer hat dort das 1-0 erzielt?
Ach so, ja. Mario.
Ja, der Bruder Mario. So. Hinzu kommt nur mal so als kleines Andoxel 57 die Quote, erste Halbzeit Torschütze Hugo Ekitike, und Götze macht dann das 2-0. Dortmund schießt in der 88. das 2-1 und wir hüpfen da in der Ecke und feiern die ersten 3 Punkte am ersten Spieltag in Dortmund.
Alles klar. Dann nehmen wir das so auf und schauen, was passieren wird. Das war Hadis erster Straßenschein und ja, wird wahrscheinlich nicht der letzte gewesen sein, wo die Eintracht am Ende mit draufsteht. Aber gut.
Auf gar keinen Fall.
Dann kommen wir mal zu euch, liebe Hörer.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Wir haben 100 Leute gefragt, findet am Samstag der erste Spielabbruch in der ersten Bundesliga seit sehr, sehr langer Zeit statt? Basti,
wir haben sogar 286 Leute gefragt, nicht nur 100.
286?
Abstimmungen gibt es bei dieser Umfrage.
Ja.
Natürlich haben wir Hoffenheim Kiel auch den Hörern gegeben, weil das ist das Spiel, was das gesamte Wettbrötchen, Wettfreunde und 93-Universum umtreibt, quasi das 93-Spiel der Woche, Hoffenheim gegen Kiel. Und wir haben euch die Möglichkeiten gegeben, 1x2 oder natürlich der angedrohte Spielabbruch, den die Hoffenheim-Fans ja auf die Karte gebracht haben. Was glaubt ihr, wie die Abstimmung hier ist?
Wie ich unsere Hörer kenne, 60% Spielabbruch.
49%.
Ja, gut.
Was auch eine gewisse Ironie hat bei der 50+1-Thematik, dass 90% Spielabbruch. Tippen, der Volkskurier Mittelstadt fragt zu Recht, wo bleibt der Impfstoff?
Ja.
Es ist jetzt Herbst 2024. Die Frage ist immer noch nicht beantwortet, ob Dietmar Hopp das endlich auf den Markt bringt.
Ich hoffe, Sky schickt Kai Dittmann hin.
Das ist ja geil, gell?
Ja, schon.
Eigentlich ist das auch wie so ein Special Operation Reporter. Also wenn die wissen, Hoffenheim, da kann was passieren, dann muss der angerufen werden, wie so, keine Ahnung, Antonia Rados.
Antonia Rados, ich hatte es auf der Zunge. Ja. Antonia Rados in Bagdad. Wie geht's dir? Genau. Mit so einer schusssicheren Pressweste und einem Helm auf.
Oh, ja. Geil. Vor dem deutschen Konsulat im Irak. Ach du Scheiße.
Well, ja, am Ende muss Kai Dittmann muss da komplett ausgerüstet mit Schutzkleidung in Hoffenheim stehen und sagen, ja, meine lieben Freunde, ich bin heute hier.
Meint ihr, es gibt da bestimmt auch Stadtverbote an ein paar Hoffenheim-Fans bestimmt ausgeteilt worden?
Glaubst du, dass sie in Sinsheim Betretungsverbote für Leute, die da wohnen, austeilen?
Bestimmt, da ist schon die Post raus. Die Post ist raus.
Ja. Also so wie das, ist, wie das früher war, du musst dich um 15.30 Uhr auf der Wache melden. Weißt du?
Ja. Wild, das ist wild.
Okay. Und was war die zweite, die zweithöchste Abstimmungsquote?
Das war sehr knapp. Und, 14% sagen unentschieden, 18% sagen Auswärtssieg und 19% sagen Hoffenheim, also ganz knapp Heimsieg.
Also ganz knapp Heimsieg, okay.
Die Hörer sagen, wenn das Spiel stattfindet, gewinnt Hoffenheim.
Knapp.
Ja.
Ja, alles klar, gut. Ich habe diese Woche auch ein Spiel mitgebracht und zwar glaube ich, dass Heidenheim auf Hamburg St. Pauli gewinnen wird und St. Pauli zum ersten Mal erkennen wird, dass es in der ersten Bundesliga für sie keinen Spaß machen wird dieses Jahr. Heidenheim wird da, keine Ahnung, 2-0 gewinnen und St. Pauli wird keine Chance haben. Das ist mein Tipp für vier Köpfe. Hadi, was hast du mitgebracht?
Ich sage, dass die Bayern in Wolfsburg gewinnen. Locker flockig. Und hoffe natürlich, dass Wolfsburg in dem Spiel 2 rote Karte für 2 Innenverteidiger kriegen, dass sie keine Innenverteidiger mehr haben. Vor allem der Grieche. Der Grieche ist ja immer noch nicht bei denen offiziell als Neuzugang verkündet worden.
Nee, der darf auch noch gar nicht mitspielen, weil der spielt erst mit, wenn die Conference League, wenn die Quali-Spiele beendet sind.
Aber er soll wohl, genau, nach den Playoffs.
Genau, nach den Playoffs.
Dann kommt er.
Genau.
Dann tut er sich weh und dann haben sie keinen Innenverteidiger mehr.
Aber der spielt am Samstag nicht. Oder am Sonntag.
Ja, ich meine ja, aber wenn er dann kommt und dann hat Wolfsburg 2 rote Karten durch 2 Innenverteidiger im Spiel gegen die Bayern, dann muss er spielen, dann knickt er um und dann fällt er für den Rest der Hinrunde.
Okay, alles klar. So, gut.
Weil das machst du nicht mit uns, Digga.
Das war.
Das machst du nicht.
Hadis Spezial vier Köpfe. Und ja. Basti, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe euch frische Kost aus Paderborn mitgebracht. Ah. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Paderborn aufsteigen wird. Ich weiß nicht warum. Kann es nicht genau greifen, wie sich das Gefühl bei mir entwickelt hat, aber irgendwas in mir denkt, dass Paderborn eine geile Saison spielen wird und die werden in Fürth gewinnen. Absolutes Zweitligatopspiel. Bei den ganzen Namen, die da sind, ist das das Topspiel. Und ich glaube, dass Paderborn das für sich entscheiden wird.
Also wenn irgendwas in dir fühlt, dass Paderborn aufsteigt, dann solltest du vielleicht doch mal zum Arzt gehen.
Ist aktuell realistischer als nee, dass aber, der FC aufsteigt. Jo,
aber wir können doch einen Arzttermin für Mai ausmachen, dann kann ich ihn immer noch absagen.
Ich meinte doch nicht vom Realismusgrad her, sondern dass dein Körper sich mit Paderborn beschäftigt.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam, ehrlich gesagt. Aber das ist ja in letzter Zeit eh merkwürdig. Also wir haben das ja schon mit Van Wolfswinkel und Schalke gehabt. Also ja,
das stimmt. Hat sich das eigentlich geklärt, wo das hergekommen ist?
Nee, jetzt hat im Endeffekt die einzige Erklärung, die es gibt, dass die ein Testspiel gegen die hatten und ich irgendwelche Meldungen überflogen habe, wo ich das gesehen habe. Und dann
halt er hat geträumt von Van Wolfswinkel und keine Ahnung und X-Men und irgendwelche Wolverine-Moves und so.
Gut. Liebe Leute, damit starten wir in die neue Bundesliga-Saison. Das war das Wettbrötchen für heute. Ich werde jetzt an den Strand gehen und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Madet gut. Tschö.
Heide.